Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, vor zwei Wochen haben wir uns mit einer wesentlichen Bürgerrechtsfrage beschäftigt. Da ging es um die Frage, wie werde ich irgendwo Bürger? Und wir hatten gesehen, dass es in dieser Welt eigentlich so zwei Hauptprinzipien gibt. Das Geburtsortsprinzip, also du wirst Bürger dort, wo du geboren wurdest, unabhängig von der Herkunft der Eltern, oder eben das andere Prinzip, Herkunftsprinzip, Abstammungsprinzip, du wirst Bürger dieser Nation, zu der deine Eltern gehören. Und wir haben gesehen, dass im Reich Gottes, wenn es um die Frage geht, wie werde ich eigentlich Himmelsbürger, weder das eine noch das andere Prinzip greift. Himmelsbürger werde ich weder durch natürliche Geburt noch durch natürliche Abstammung. Himmelsbürger werde ich immer nur durch Einbürgerung, genauer gesagt durch Adoption. Himmelsbürger werde ich dadurch, dass Gott mich in Jesus Christus als sein Kind annimmt. Himmelsbürger werde ich, indem Gott mir Vater und Christus mir Bruder wird. Himmelsbürger werde ich, so haben wir es gerade auch in der Epistellesung gehört, allein aus Gnade. Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Himmelsbürger zu sein ist von vorne bis hinten in jeder Hinsicht ein Vorrecht, aber immer ein unverdientes Vorrecht. Und deswegen nichts, worauf ich mir etwas einbilden kann und schon gar nichts, was ich irgendwie für mich vereinnahmen oder auch anderen absprechen und vorenthalten kann. Das Reich Gottes ist um Gottes Willen eine Einwanderungsnation. Jesus selber stellt in Aussicht, nämlich wie dieses Reich letzten Endes aussehen will. Können wir nachlesen, zum Beispiel in Lukas 13, 29. Man wird kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden und gemeinsam zu Tisch liegen im Reich Gottes. Das Reich Gottes hat rundherum weit offene Türen, weil Christus selber diese Türen von innen her aufgestoßen hat, als er für uns Menschen starb und auferstand. Und insofern erweist sich das Reich Gottes als genaues Gegenbild dessen, woran uns die vergangenen Tage eindringlich erinnerten. Vor drei Tagen, 13. August, begingen wir den Jahrestag des Mauerbaus im Jahr 1961. Gut 28 Jahre lang trennte eine 155 Kilometer lange lückenlose Mauer Ost-Berlin und West-Berlin. Und wer da jetzt wen einschloss oder abschloss, das wurde zu einer Frage der Perspektive. War es die Schandmauer oder war es der antifaschistische Schutzwall? Dazu kam dann noch eine 1400 Kilometer lange, strengstens bewachte Grenze zwischen den beiden deutschen Teilstaaten. Der wurde Todesstreifen genannt. Warum? Weil bei dem Versuch, den eisernen Vorhang gen Westen zu überwinden, hunderte Menschen von DDR-Grenztruppen erschossen, durch installierte Selbstschussanlagen und Minen zerfetzt wurden oder sie ertranken beim Versuch, durch die Grenzgewässer zu schwimmen. Es kam dann zu den sogenannten Mauerschützenprozessen in den Jahren 1991 bis 2004. Und da wurde schon im Vorfeld und während dieser Prozesse immer wieder die Frage diskutiert, ob die Todesschützen überhaupt rückwirkend zur Verantwortung gezogen werden dürften. Schließlich hätten sie ja auf der Grundlage damals geltenden Rechtes geschossen. Eine spannende verfassungsrechtliche Frage. Aber natürlich auch eine spannende moralische und persönliche Frage. Viele der Angeklagten sahen sich im Recht, weil sie einfach nur Befehle befolgt hätten. Und diese Sprüche kennen wir ja auch aus anderen Zeiten. Wir haben ja nur Befehle befolgt, die damals durch das sogenannte Grenzgesetz der DDR gerechtfertigt gewesen sein. Und das wiederum führte zu der bis heute anhaltenden Grundsatzdebatte, ob die DDR ein Rechtsstaat oder ein Unrechtsstaat gewesen sei. Und auch das ist wahrscheinlich wieder eine Frage der Perspektive. Natürlich gab es auch in der DDR Gesetze. Es gibt, ich glaube, in jedem Staat und in jeder Staatsform irgendwie Gesetze. Aber was nützen Recht und Gesetz, wenn sie Menschen gängeln, unterdrücken oder sogar umbringen? Die Mauerschützen, die mögen sich durchaus mit Recht im Recht gesehen haben. Ja, sie waren geradezu gnadenlos im Recht. Und damit sind wir beim heutigen Predigttext. Auch hier geht es um Menschen, um fromme Menschen übrigens, die sich gnadenlos im Recht sehen. Ich lese uns Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen untadlich dazustehen und deshalb für alle anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgende Geschichte. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine, ein Pharisäer, der andere, ein Zollpächter. Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise bei sich. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, alle diese Räuber, Betrüger und Ehebrecher oder auch wie dieser Zollpächter da. Ich faste 2 Tage in der Woche. Ich gebe dir den vorgeschriebenen Zehnten sogar noch von dem, was ich bei anderen einkaufe. Der Zollpächter aber stand ganz hinten und wagte nicht einmal, zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich zerknirscht an die Brust und sagte, Gott, hab Erbarmen mit mir Sünder. Jesus schloss, ich sage euch, der Zollpächter ging aus dem Tempel in sein Haus hinunter als einer, den Gott für gerecht erklärt hatte, ganz im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn alle, die sich selber groß machen, werden von Gott gedemütigt werden. Und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht werden. Gott segne sein Wort an uns. Und es wird auch jetzt nochmal an die Wand geworfen. Ja, dieses Gleichnis wieder einmal provoziert Jesus. Hier der Pharisäer, dort der Zöllner, hier schwarz, dort weiß. Der eine selbstgerecht, aber nicht vor Gott gerecht. Der andere ungerecht, aber vor Gott gerecht. Unser moralisches Gewissen will das nicht akzeptieren und fordert mindestens Grautöne, ein bisschen Verständnis für den Pharisäer vielleicht oder vielleicht auch für den Zöllner oder vielleicht für beide. Aber ihr Lieben, die Gleichnisse, die Jesus erzählt, die sind Provokationen für unser menschliches Empfinden. Und es hat einen einfachen Grund. In Jesu Gleichnissen geht es, wie auch im Evangelium, um das Reich Gottes. Es ist das Evangelium vom Reich Gottes. Und Jesus erzählt diese Gleichnisse, weil es um das Reich Gottes geht. Und dieses Reich, so sagt Jesus selber, ist nicht von dieser Welt. Das heißt, es gelten im Reich Gottes völlig andere Regeln als die bei uns geläufigen. Übrigens auch in wirtschaftlicher, in finanzieller und was auch immer für Hinsichten. Das Reich Gottes ist auch kein Rechtsstaat. Hier geht es nicht nach Recht und Gesetz und wir müssen bekennen, Gott sei Dank. Sonst wären wir alle weg vom Fenster. Das Reich Gottes ist mit überhaupt keiner der uns bekannten Staatsformen vergleichbar. Es ist weder eine Demokratie noch eine Diktatur. Es ist weder Aristokratie noch Theokratie, weder konstitutionelle Monarchie noch sonst etwas. Das Reich Gottes ist ein Gebilde ganz eigener Art, mit eigenen Regeln. Und deswegen fällt es uns so unglaublich schwer, uns einen Reim drauf zu machen. Und deswegen fallen wir immer wieder in alte Muster zurück und denken, es muss doch eigentlich so laufen, so kennen wir es doch, so haben wir es doch von klein auf gelernt. Und deswegen provozieren Jesu Gleichnisse so heftig, wenn man sich mal wirklich drauf einlässt. So auch dieses Gleichnis. Jesus wendet sich mit diesem Gleichnis an ganz bestimmte Menschen. So lesen wir es in der Einleitung. Er wendet sich an Menschen, die sich in dem Pharisäer wiederfinden. Aber keine Angst, selbstverständlich findet sich von uns keiner in dem Pharisäer wieder. Der Pharisäer ist ja ein ziemlicher Unsympath, ein eitler Fatzke. Und außerdem wissen wir schon seit der Kinderstunde, ich hoffe, das bringt ihr den Kindern auch immer schön bei, dass Pharisäer doof sind. Also wer will schon Pharisäer sein? Aber hören wir mal genau hin, was Jesus da sagt und wie er es sagt. Denn Jesus durchschaut unsere Abwehrmechanismen, die nicht zulassen wollen, was nicht sein darf. Ich darf doch kein Pharisäer sein. Aber Jesus sieht direkt in unser Herz. Und er weiß, wo diejenigen sind, die insgeheim eben doch denken, ihr Leben sei eigentlich recht ordentlich und jedenfalls deutlich aufgeräumter und ehrenhafter als das anderer Leute. Jesus kennt unser angemaßtes Selbstvertrauen, das wir natürlich niemals öffentlich zur Schau stellen, weil unsere Art von Frömmigkeit ja sichtbare Demut, nach außen hin gezeigte Demut belohnt. Aber Jesus kennt unsere innere Überheblichkeit. Er kennt unsere innere Gnadenlosigkeit, mit der wir auf andere herabschauen, die nicht ganz so geistlich, nicht ganz so fromm, nicht ganz so bibelfest, nicht ganz so ernsthaft in der Nachfolge, nicht ganz so glaubensstark, nicht ganz so einwandfrei unterwegs sind, wie wir das für uns in Anspruch nehmen. Jesus weiß das, auch wenn wir es nicht laut sagen. Und der Pharisäer im Gleichnis sagt es übrigens auch nicht laut. Er flüstert es nur ganz leise vor sich hin. Ach Gott, ich bin doch eigentlich ganz in Ordnung. Du kannst mit mir doch recht zufrieden sein. Gott sei Dank gibt es noch Leute wie mich in dieser bösen Welt. Mit dem Gleichnis vom Giftgebet des Pharisäers wendet sich Jesus Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen untadelig dazustehen und deshalb für alle anderen nur Verachtung übrig hatten. Es steht da einigen. Namen werden nicht genannt. Wen Jesus da konkret vor Augen hat, erzählt uns der Evangelist Lukas zum Glück nicht. Das geht uns auch nichts an. Es ist zwar eine sehr, sehr ernste Sache, aber eben eine Sache zwischen Gott und jedem Einzelnen persönlich. Und deswegen greift Jesus eben auf ein Gleichnis zurück, um klarzumachen, was da auf dem Spiel steht. Es geht Jesus nicht darum, uns namentlich bei anderen anzuschwärzen und zu sagen, seht her, der und der oder die und die, wie hochmütig die sind. Es geht Jesus darum, unser Herz zu erreichen. Und mit der Gleichnisform verschleiert Jesus ganz bewusst, wen konkret er meint. Aber diese Verschleierungstaktik dient dazu, uns wirklich zu erreichen, uns im Innersten zu treffen. Würde Jesus uns direkt darauf ansprechen, dann würden wir es ja doch nur leugnen. Oder vielleicht auch irgendwelche coolen Ausreden parat haben. Ja, das, aber du weißt ja Gott wie die anderen und so. Und indem wir uns über den Pharisäer aufregen, haben wir uns schon entlarvt. Denn natürlich kann man auch selbstgerecht gegen die Selbstgerechten werden. Und genau das ist der Punkt. Jesus redet hier gegen jede Art von Selbstgerechtigkeit. Es gibt nicht etwa zwei verschiedene Arten von Selbstgerechtigkeit, eine schlechte, aber vielleicht auch eine gute, die auch berechtigt ist. Nein, Jesus sagt, es gibt nur eine Art von Selbstgerechtigkeit und die findet vor Gott niemals Anerkennung. Ganz im Gegenteil. Im Gegensatz zum Zollpächter ging der fromme Pharisäer leider nicht gerechtfertigt nach Hause. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und hier bewahrheitet sich das Sprichwort aus dem Alten Testament: Gott widersteht den Hochmütigen, den Eingebildeten, den Besserwissern, den Aufgeblasenen, den in ihren Herzen Stolzen. Wir haben es vorhin als Wochenspruch gehört. 1. Petrus 5,5, es wird aber schon im Alten Testament, Sprüche 3,34, genauso gesagt, Petrus übernimmt das. Und wir dürfen dieses Gleichnis heute Morgen hören als eine ernste Warnung, die uns bewahren will vor dem endgültigen Scheitern. Es ist bekanntlich Gottes Güte, die uns zur Umkehr treibt. Und genau darum sollten wir alle sehr genau auf dieses Gleichnis hören. Jesu Wort will uns heilen, nicht verderben. Jesu Wort will uns den Himmel, sein himmlisches Reich aufschließen und uns vor dem Äußersten bewahren. Im Mittelpunkt des Gleichnisses steht der Pharisäer. Das ist der, um den es eigentlich geht. Und wie gesagt, bei uns haben die Pharisäer aus bestimmten Gründen eine schlechte Presse, aber eigentlich zu Unrecht. Der Pharisäer ist an sich ein durch und durch frommer und rechtschaffener Mensch. Er ist ein respektabler Mensch. Er wird von allen in der Gemeinde geschätzt für seine Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit und für seinen vorbildlichen Lebenswandel. Er hat noch nie gestohlen, nie betrogen. Er füllt seine Steuererklärung immer nach bestem Wissen und Gewissen aus. Er bezahlt die Mehrwertsteuer im Notfall doppelt. Er arbeitet nicht schwarz, auch nicht grau. Und er führt eine vorbildliche Ehe. Der Pharisäer müht sich darum, Gottes Weisungen praktisch umzusetzen. Er lässt sich nichts zu Schulden kommen. Darüber hinaus zeichnet ihn eine große Spendenbereitschaft aus. Mit seinem Geld hilft er, wo Not am Mann ist. Und überhaupt opfert er sich für die Gemeinde auf. Er hilft anderen, Gottes Gebote richtig zu verstehen und entsprechend zu leben. Vielleicht leitet er einen Hauskreis. Und natürlich geht er regelmäßig in den Tempel. Und so auch an diesem Tag. Der Tempel ist ein Ort des Gebets. Und so stellt sich der Pharisäer hin und betet. Er betet leise, bei sich selbst. Die anderen hören es nicht, sein Gebet ist nur für Gottes Ohren bestimmt und der Form nach ist es ein Dankgebet. Der Pharisäer weiß, bei wem er sich zu bedanken hat. Gott, ich danke dir. Und würde der Pharisäer doch jetzt nur an dieser Stelle aufhören. Aber mit einem Mal überkommt es ihn. Mitten im Dank äußert sich plötzlich seine ganze aufgestaute Wut, seine Verachtung gegenüber denen, die nicht so sauber sind wie er. Danke, dass ich nicht so bin wie. Und dann zählt er auf, wen er alles nicht ausstehen kann und wer ihm auf den Keks geht. Räuber, Betrüger, Ehebrecher, Zollpächter. Und Jesus hat ja die Gleichnisse immer sehr kurz gehalten. Wahrscheinlich hätte er noch eine viel längere Negativliste. Wie sieht deine Negativliste aus? Wer steht da drauf? Ausländer vielleicht? Nazis, Politiker, Klimakleber, Liberale, Konservative, Sozialhilfeempfänger, Wirtschaftsbosse. Jesus kennt deine schwarze Liste. Vielleicht sind es auch schreiende Kinder. Und neben dieser Negativliste der anderen, da stehen immer die anderen drauf, hat der Pharisäer noch eine zweite Liste bei der Hand, die Positivliste seines eigenen Wohlverhaltens. Ich faste 2 Tage in der Woche. Ich gebe dir den vorgeschriebenen Zehnten sogar noch von dem, was ich bei anderen einkaufe, was also eigentlich schon wahrscheinlich verzehntet ist. Aber der Pharisäer überlässt nichts dem Zufall. Er ist ein 110-prozentiger mindestens. Ich weiß, das geht mathematisch schlecht, aber der Pharisäer tut wesentlich mehr, als er unbedingt müsste. Er will immer auf der sicheren Seite sein. Fasten, ja dann am besten 2-mal in der Woche, nicht nur 1-mal im Jahr, wie es vom Alten Testament vorgeschrieben ist. Und wenn es um den Zehnten geht, dann versteht der Pharisäer keinen Spaß. Im Alten Testament heißt es doch, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist, und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. In seinem Wunsch nach einem möglichst gesegneten Leben verzehntet der Pharisäer sogar das, was vermutlich schon einmal verzehntet wurde. Aber da er ja der Gewissenhaftigkeit der anderen nicht über den Weg traut, er ist ja der einzig Gewissenhafte, verzehntet er das schon Verzehntete lieber noch einmal. Sicher ist sicher. Und ihr Lieben, es ist halt nicht so einfach und nicht so leicht, der einzige Rechtschaffene und der einzige verantwortungsbewusst zu sein. Umso trauriger das Urteil Jesu. Der Pharisäer in all seiner gnadenlosen Rechtschaffenheit geht geistlich bankrott nach Hause. Nicht gesegnet. Gott hat kein Wohlgefallen an ihm. Im Endgericht wird er ihn, so heißt es hier, demütigen, werden von Gott gedemütigt werden. Ein hartes Wort. Und wir können uns fragen, wo liegt eigentlich der Fehler des gnadenlos rechtschaffenen Pharisäers? Wir müssen uns da keine eigenen Gedanken machen. Jesus sagt es mehrmals ganz deutlich. Der Pharisäer steht stellvertretend für alle, die voller Selbstvertrauen meinen, in Gottes Augen untadelig dazustehen und die genau aus diesem Grund für die anderen nur Verachtung übrig haben. Die eigene Frömmigkeit und das Bewusstsein der eigenen Rechtschaffenheit distanziert den Pharisäer von den anderen. Der Pharisäer steht stellvertretend für alle, die sich selber groß machen. Wer sich selber groß macht, da hat der andere keinen Platz mehr. Da muss der andere klein irgendwo in der Ecke stehen. Sie werden von Gott gedemütigt werden, klein gemacht werden, zurechtgestutzt werden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ihr Lieben, im Reich Gottes herrscht ja der dreieine Gott. Und er ist in sich selbst Liebe. Und deswegen basiert Gottes Königsherrschaft auf Liebe, auf Gnade, auf Barmherzigkeit auf Mitgefühl. Und dort, wo diese Grundlagen auch nur im Geringsten angetastet werden, schreitet Gott ein und stellt unmissverständlich klar, dass er sich Liebe, Gnade, Barmherzigkeit und Mitgefühl von niemandem kaputt machen lässt. Und sei es der frömmste Pharisäer. Wer sich gnadenlos im Recht sieht, den wird Gott ebenso gnadenlos richten. Da könnte man sagen, greift dann der Rechtsstaat. Und so bleibt uns zuletzt eigentlich nur eins. Wenn Gottes Geist uns der eigenen Selbstgerechtigkeit und Überheblichkeit überführt hat, dann sollten wir uns diesem moralisch fragwürdigen Zöllner anschließen, uns ganz hinten hinstellen und beten: Gott, hab Erbarmen mit mir Sünder. Und ihr Lieben, ein solches Gebet findet Gottes Wohlgefallen. Ein solches Gebet erhört er immer und überall. Das ist ein erhörungsgewisses Gebet. Vor Gott können wir zwar keine Rechtsansprüche geltend machen, wir können nicht sagen, ich habe ein Anrecht auf deine Gnade, aber wir können, wir dürfen und wir sollen an sein grundloses Erbarmen appellieren. Im Vertrauen auf den dreieinen Gott, der uns seine Liebe erwiesen hat, als wir noch Sünder waren, beten wir: Gott, hab Erbarmen mit mir Sünder. Und dieses Gebet, wenn es ernstlich ist, ist auch das beste Heilmittel gegen jede Form der frommen Selbstüberschätzung. Und dieses Gebet, wenn wir es ernstlich beten, ebnet Wege für ein Miteinander, wie es Gott gefällt. Ein Miteinander voller Gnade. Und der Friede Gottes, der unsere Sichtweisen durchkreuzt, bewahre eure Herzen und Sinne ganz in Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Amen.